Name ist Philipp Haas von Investor Search Aktien TV und in diesem Video geht es wieder um einen Depotcheck. Das heißt, ein Zuschauer von diesem Kanal hat mir sein Depot zugeschickt und ich gebe da einfach ein bisschen so meinen Senf dazu. Alles ohne Gewähr, alles so ein bisschen meine Meinung. Ich kenne natürlich sehr, sehr viele Aktien, auch einige sehr gut, aber natürlich bin ich bei vielen Aktien auch nicht so tief drin, kann aber oft so ein bisschen vielleicht warnen, wenn ich so ein paar Issues sehe, wo ich vorsichtig sein würde oder welche Sachen ich gut finde. In dem Video geht es um das Depot von dem Sebastian, der ist 32 Jahre alt, Bauingenieur und hat erst ein Jahr Erfahrung, also auch jemand, der noch relativ neu an der Börse ist, ist aber richtig, jetzt um die 30 damit anzufangen. Hat auch, glaube ich, schon ein paar Sachen gelernt, ja, dass man zum Beispiel dem Bankberater nicht mehr vertrauen sollte auch als ein Gebrauchtwagenverkäufer. Es ist einfach kein Berater, sondern Verkäufer, sondern man muss die Sachen selber entscheiden und selber machen. Und da hilft einfach so ein gewisses Basiswissen. Was ich gut finde, er hat sein Vermögen auf 4 Depots aufgeteilt. Das erste ist bei Unvista, das zweite bei CapTrader, das dritte bei Consors, das vierte bei Trade Republic. Vor allem die letzten zwei werden wir uns im Detail anschauen. Diese Broker sind alle auch in Ordnung und nutze ich meistens auch selber. Findet ihr auch einen Link in der Beschreibung, wenn ihr selber so ein Brokerkonto eröffnen möchtet. Ja, beim Unvista Brokerkonto, da hat er noch, glaube ich, noch keine klare Strategie. Hat auch selber gesagt, hier wäre vielleicht so mein Rat. Ich würde mich da auf dem Depot dann vielleicht auf ETFs fokussieren. Die paar Einzelaktien, die er da noch hat, Walt Disney, Siemens, Healthineers, ja, die kann man halten. Die anderen zwei wäre ich zumindest vorsichtig. Telaria ist eine sehr spekulative Sache und das andere, InflaRx, ist eine Biotech-Firma, die mal minus 90% gegangen ist. Das ist einfach Casino, ja, kann pleite gehen, kann sich vervielfachen, keine Ahnung. Das ist, kann man natürlich machen, aber wenn, sollte man da sehr, sehr wenig einsetzen. Das zweite, CapTrader. Ja, das ist ein Broker, der auch auf Interactive Brokers basiert, also der ist technisch sehr gut, kann ich empfehlen. Allerdings muss ich schon klar sagen, wenn jemand erst ein Jahr Erfahrung hat, dann sollte er keine Hebelprodukte, Stillhaltergeschäfte etc. Handeln. Ja, also gerade habe ich jetzt auch viele so typische Dividendeninvestoren, gibt es auch einen Blog, die dann irgendwelche Stillhalterprämien machen. Das funktioniert natürlich im Bullenmarkt super, ja, aber wenn es mal crasht, wie es jetzt so aktuell ist, dann ist das eigentlich ein blöder Payoff. Ja. Also ich investiere eigentlich in Aktien, wo ich die Hoffnung habe, dass es irgendwann mal sich vervielfacht und sich so ein Home Run liefere. Oder dass ich einfach genau weiß, auch in der Krise kriege ich relativ kontinuierlich meine Dividende. Das sind nur die zwei Sachen. Und Stillhalterprämie, da kriegt man zwar jeden Monat oder jedes Jahr irgendwie Geld, aber es ist einfach eine negative Versicherung und wenn es crasht, ja, dann habe ich schnell einen Totalverlust oder noch mehr. Das ist wirklich was, wenn man sehr, sehr nah dran ist. Ja, also ich mache es zum Beispiel auch nicht, obwohl ich eigentlich praktisch fulltime an den Märkten investiere, weil ich einfach den Payoff nicht so attraktiv finde. Deswegen wäre mein Tipp hier, das einzustellen und CapTrader vielleicht für internationale Wachstumsaktien zu nutzen oder vielleicht sich auch auf 3 Depots zu fokussieren, was ja auch für einen normalen Privatanleger schon relativ viel ist. Dann das dritte, dort macht er monatliche Sparpläne verschiedene Aktien. Die Aktien kommen wir auch gleich dazu, die sind in Ordnung. Ein Aktiensparplan macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Da auf einen ETF-Sparplan ja. Bei Aktien würde ich lieber das so machen, dass ich mir jeden Monat, alle 3 Monate oder einmal im Jahr das Cash, was ich zusammen habe, und dann überlege, was ich kaufe. Ja, weil das verursacht Transaktionskosten plus eigentlich das, was ich ja machen will, dass ich diesen Cost-Average-Effekt, das habe ich dann eigentlich besser in so einem ETF-Produkt drin oder vielleicht auch in einem guten Fonds oder sowas. Machen auch insgesamt relativ wenig Leute. Trade Republic ist ja so der neue Mobile-Broker. Das finde ich auch gut, dass man da so ein Wachstumsdepot hat. So teile ich es ja auch auf. Ja? Also meine zwei größten Depots, das eine eher so defensiv Buy and Hold Forever und das andere auch so Wachstumsaktien, die ich auch sehr, sehr lang halten kann. Aber da schaue ich einfach mal häufiger rein und mache noch eine höhere Cash-Quotensteuerung, wie es zum Beispiel aktuell, wo ich dann auch mal in höhere Cash-Beträge reingehen. Aber jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche Aktien sind da denn drin? Schauen wir uns jetzt erstmal das Depot 3 bei der Consorsborg an, wo er die Aktiensparpläne hat. Ich glaube, die Aktien kennen die meisten Leute. Microsoft ist in Ordnung, ja, aber das ist halt so ein bisschen Everybody's Darling. Es ist inzwischen schon sehr, sehr teuer. Ja, da sind irgendwie Wachstumsinvestoren drin, ETF-Investoren, Value-Investoren, Dividenden-Investoren. Und ich finde es im Verhältnis zu den anderen Plattformunternehmen ist eigentlich die Aktie, die ich am wenigsten mag. Deswegen habe ich, glaube ich, eine Mini-Position im Dividendendepot. Man macht da wahrscheinlich jetzt auch nichts falsch, aber wir haben es gesehen, da kann es dann auch mal, gerade wenn die ETF-Gelder abgezogen werden, kann es auch mal größer crashen. Alphabet und Amazon, ja, das sind die Weltklasse-Unternehmen, wo man auf jeden Fall, glaube ich, auch dabei sein sollte. Ja, das sind auch sehr, sehr gute Buy-and-Hold-Positionen, meiner Meinung nach. McDonald's ist gerade auch relativ krisenresistent, deswegen ist es auch okay. Visa ist jetzt wieder günstiger geworden, ist auch ein Weltklasseunternehmen, sehen wir auch hier, finde ich auch top, weil sie profitieren von so vielen verschiedenen Trends, ja, zu Zahlungsströmen, und sie haben einfach ein so hochattraktives Geschäftsmodell, dass sie einfach an jeder Transaktion ein bisschen mitverdienen und halt natürlich dann irgendwie Zusatzservices anbieten können und profitieren einfach davon, dass das Bargeld immer mehr verschwinden wird. Und sind eigentlich in so einem Oligopol. Allerdings, das Risiko ist, dass sie irgendwann mal, wie es in China passiert ist, dass es eine neue Lösung gibt, die nicht mehr die Rails von Visa braucht oder von dem Konkurrenten Mastercard und American Express. Ganz kurz zu Adobe. Ja, die haben eigentlich eine Monopolstruktur bei so Design-Software, machen auch ganz viele andere Sachen, sind da in dieser eigentlichen Nische sehr, sehr erfolgreich. Es gibt so ein paar neue Tools, wie zum Beispiel Canva.com, die so ein bisschen versuchen, da Adobe zu ersetzen, weil viele Produkte von Adobe sind auch relativ kompliziert, ist aber ein sehr, sehr gutes Unternehmen, was aber bewertungstechnisch natürlich auch relativ teuer ist. Ja, das wäre zum Beispiel eine Aktie, die man immer gerne auf der Watchliste hat, wenn es mal ein bisschen kracht, gerne kaufen, aber so ein Aktiensparplan, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Amazon, brauchen wir nichts zu sagen, ist wahrscheinlich das weltbeste Unternehmen, weil einfach nochmal der adressierbare Markt größer ist als von Google und Facebook. Google und Facebook hat ja nur Online-Werbung im Moment. Ja, Microsoft ist auch sehr breit gestreut, aber ist im B2C-Bereich inzwischen nicht mehr so stark, und Amazon geht eigentlich in alle Bereiche rein und ist von der Kultur her, glaube ich, auch das beste Unternehmen. Aber da bin ich auch ein bisschen, wie gesagt, gebiased, weil meine Frau dort arbeitet. Aber sie haben einfach so viele Sachen, die dann noch wachsen können. Ja, dieses Amazon Go-Konzept, AWS, was vielleicht mal einen eigenen Börsengang macht, etc. etc. Ist teuer, aber war auch immer teuer. Und glaube ich, auf 5 Jahre sehe ich wenig, der da irgendwie Amazon gefährden kann. Ja, weil selbst wenn die mal aufgespalten werden, ja, dann kann man halt 2 oder 3 tolle Unternehmen, ist dann auch nicht so schlimm für den Aktionär. Welche Aktien ich zum Beispiel eher nicht kaufen würde, wäre Walgreens Boots Alliance. Ich weiß, das ist ein bisschen so ein Dividendenliebling, aber wenn man sich das so auf 5 Jahre anschaut, ja, hat die Aktie in einem guten Markt auch nicht so performt. Und sie sind halt doch auch noch so ein Einzelhändler, wo neue Konkurrenz auch entsteht online. Ist ein Titel, den ich jetzt, es gibt so viele tolle Aktien, mir nicht ins Depot legen würde. Broadcom, ein bisschen spezieller Fall, sind so im Halbleitersegment, ist in Ordnung. Ich finde, in dem Segment ist die beste Firma Taiwan Semiconductor, die ich da eher nehmen würde. 3M würde ich mir eigentlich auch nicht kaufen, hat sich auch nicht so gut entwickelt die letzten Jahre, vor allem wenn da mal eine Krise kommt. Klar, ist sehr, sehr breit aufgestellt, ja, sie haben ja viel mehr als diese Post-its, aber es ist halt auch so ein Gemischtwarenladen, und wenn, kaufe ich eigentlich ganz gern ein Pure Play und nicht so ein altes Legacy-Firma. Fastenal war auch mal eine sehr, sehr erfolgreiche Aktie, die sie irgendwie, aber die besten Zeiten sind da auch ein bisschen vorbei. So Schraubenhandel und so B2B-Handel wandelt auch viel online ab, und auch wenn die Aktie sich, glaube ich, davor sehr, sehr gut entwickelt hat, die letzten 3-4 Jahre, hat es auch eher stagniert. Dafür ist es auch nicht günstig. Ist jetzt auch was, was ich jetzt mir nicht kaufen würde. LVMH, das ist so der beste Luxus. Proxy, das beste Luxusunternehmen der Welt, die haben Louis Vuitton, aber ganz viele andere Sachen, ist inzwischen ein bisschen teuer, aber wenn man auf den Luxussektor setzen möchte, dann ist das die Nonplusultra-Aktie und eigentlich wie so ein ETF, weil sie halt nicht nur Lederwaren haben, sondern auch Alkoholika, Sephora, Einzelhandel, also sind da sehr, sehr breit aufgestellt und sind immer noch Gründer geführt von der reichsten Familie Frankreichs oder, glaube ich, inzwischen sogar Europas. Bayer finde ich auch wirklich okay, ist einer der eigentlich besseren DAX-Konzerne, hat natürlich jetzt ganz viel am Fuß. Da sind es aber wenig Leute drin, können sich dann auch mal wieder erholen, wenn es alles ganz, nicht ganz so schlimm wird mit Glyphosat und Co. Aber ein bisschen aus den Schlagzeilen auch verschwindet. Müssen sich ja ein bisschen entscheiden, ob sie halt mehr so Pharma oder mehr Agrarchemie machen wollen. Ist aber, denke ich, auch nicht so teuer. Union Pacific wäre auch was. Ist okay, aber da würde ich zum Beispiel eher Berkshire Hathaway nehmen. Die haben auch so eine Eisenbahn mit drin, aber sind nochmal breiter aufgestellt und, glaube ich, auch kulturell besser. Plus, ne, Eisenbahn als Pure Play ist natürlich schon sehr zyklisch. Ja, wenn dann die Frachtraten sinken, das kann so ein Berkshire dann besser ausgleichen. Würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt reinlegen. BASF selber ist so, glaube ich, immer noch das weltgrößte Chemieunternehmen. Ist eine der wenigen großen Weltmarktführer, die wir noch haben in Deutschland. Aber wir sehen auch an der Kursentwicklung der letzten Jahre, das hat halt auch Probleme. Es gibt viel Konkurrenz in China. Chemie ist halt doch eine Art Commodity. Ja, es gibt relativ wenig Innovation. Sie versuchen da mehr in Spezialchemie. Aber viele Produkte, das können halt andere auch, weil die Prozesse seit 100 Jahren bekannt sind. Kann man machen, aber man sollte vielleicht auch nicht viel mehr als die Dividende als Renditeerwartung haben. Hier nochmal Fazit, ihr seht hier die Übersicht. Ich würde keinen Aktiensparplan machen und vielleicht auch noch ein paar mehr so defensive Qualitätsaktien kaufen. Also eine Unilever, eine Clorox oder sowas, die so Konsumermarken haben. Ja, das war auch noch immer ganz schön abfedert. Dann schauen wir uns jetzt das spannende Wachstumsdepot an, was auf Trade Republic gemanagt wird. Da ist die erste Aktie, die fast wahrscheinlich jeder Privatanleger in Deutschland hat, nämlich Wirecard. Ich würde es noch nicht als Turnaround-Case sehen. Kann man, wie gesagt, machen. Der Sektor dort, Payment, wächst auch. Aber es ist halt einfach, was mich ein bisschen stört. Es sind so viele Leute drin. Es haben sehr, sehr wenig Leute das Geschäftsmodell wirklich verstanden. Und auch wenn man es verstanden hat, gibt es immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen von der Transparenz, wie das genau alles funktioniert. Und so ein bisschen dubios ist der Braun halt doch auch. Deswegen, wie gesagt, kann man machen mit einer kleinen Position, aber wäre jetzt nicht so mein Best Case. Songan Insurance ist ein super interessantes Versicherungsunternehmen in China, die sehr, sehr gut online das gemacht haben. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Vielleicht ist die Aktie auch deswegen im Portfolio, weiß ich nicht. Hat sich jetzt sogar in der Krise sehr, sehr gut gehalten. Ist ja auch ein Qualitätszeichen. Glaube ich, kann man auch langfristige Sicht auch sehen. Und daran kann sich auch Allianz noch eine Scheibe abschneiden. Lockheed Martin, ja, das würde eigentlich eher nicht in das Wachstumsdepot für mich passen, sondern in dieses Buy and Hold. Macht natürlich Sinn, gerade wenn die Zeiten unsicher werden, ein bisschen Rüstung mit dabei zu haben, weil die Zyklen sind dort anders als in der Weltwirtschaft und sie sind da einer der Weltmarktführer mit Hightech und wenn mal irgendwie doch ein Krieg besteht, dann fällt alles und Rüstung steigt, deswegen macht es durchaus Sinn und clever, aber würde ich vielleicht ins andere Depot packen von der Strategie. Intuitive Surgical ist auch ein super Unternehmen, die haben den Da Vinci Roboter, womit man operieren kann und vor allem, wenn so ein Operateur mal lernt, auf dieser Maschine zu arbeiten, dann wechselt er praktisch nicht mehr, weil es sehr, sehr kompliziert ist. Allerdings sind die Maschinen selber halt super teuer und der Markt dann irgendwann auch begrenzt. Und es gibt, glaube ich, auch neue Konkurrenz von Danaher, die dann vielleicht bei neuen Chirurgen da irgendwie reingehen. Und die Aktie selber ist halt auch schon sehr, sehr teuer bewertet für das Wachstum. Klar, Healthcare ist dann oft immer sehr teuer, so MedTech, weil es halt als defensiv wahrgenommen wird. Aber hier gibt es natürlich auch mal die Möglichkeit, dass das KGV auch mal auf 25 oder 20 fällt, wenn das Wachstum ein bisschen runterkommt. Und deswegen ist die Aktie zum Beispiel bei mir nicht auf der Aktienliste, obwohl ich sie selber super finde. B-Vectoring, ja, das ist ein super Microcap, wurde auch, glaube ich, in eigenen Facebook-Gruppen gepusht und da werde ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn so ein paar Leute auftauchen. Ja, und so ein bisschen so, es ist viele Stories, die so ein bisschen nach Aktiengepusche klingt. Ja, die haben so eine Lösung, dass man mit Bienen irgendwie Düngemittel ersetzen kann. Ist natürlich so wie Wasserstoff, so eine tolle Story, wo jeder drauf geht, es kommt nur Wasser aus dem Auspuff, da kaufen die Leute. Kann sein, aber es ist halt auch eine komplette Spekulation und ob das alles dann so funktioniert, weiß ich nicht. Wissen die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht. Was ich noch da ganz interessant finde, die Marktkapitalisierung ist wirklich sehr, sehr gering. Also so ein Ding kann natürlich auch mal 300, 400 Millionen wert sein, wenn es kommt. Aber es ist halt ein bisschen Casino, deswegen da auch mein Rat halt das Risiko über die Positionsgröße steuern. iRobot finde ich auch gut, ja, also sie sind, heißt zwar auch immer, es gibt immer neue Konkurrenz, aber die Marke ist sehr, sehr stark. Wenn man an so diese Saugroboter denkt, die irgendwie automatisch sind, dann denkt man an iRobot. Wir selber nutzen jetzt aber eher so den Dyson, wenn man irgendwie schnell was machen muss, weil in einer großen Wohnung oder Haus, dann ist dann doch irgendwie mühsam, die Sachen wegzuräumen. In der alten Wohnung war das noch ein bisschen besser, aber das Ergebnis wirklich gut vom Saugen. Plus, sie haben jetzt auch bald ein neues Produkt mit Mährobotern. Ja, da gibt es ja die von Gardena, die aber relativ doof sind. Da gibt es so ein Kabel und es zu installieren ist sehr, sehr schwierig. Ja, das wurde mal irgendwie durchgeschnitten. Ja, da war der Haussegen schief, da war mein Vater echt fertig. Also das ist so ein bisschen komplex zu installieren und daher ist die Aktie komplett okay. Paychex ist auch was, ist so ein die wickeln so Zahlungen ab für Firmen, ist natürlich sehr defensiv, da kann man so ein Backoffice outsourcen, gibt es aber auch ein paar andere Sachen wie ADP oder auch Paycom, die noch ein bisschen online- und cloud-mäßiger sind. Paycheck ist so, glaube ich, so ein bisschen so in der Mitte. Finde ich auch langfristig gut, Gibt es vielleicht aber noch andere Aktiensektor, ist aber in Ordnung. Gerade in der Krise werden solche Sachen dann auch mal zusammengestrichen und letztendlich ist halt die Frage, wie viel eigene IT sie da irgendwie reinbringen und was so ihr Wettbewerbsvorteil ist, deswegen wäre eine Aktie, die ich jetzt nicht kaufen würde. Das gleiche auch so bei Genpact, wobei die noch, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt sind, aber das jetzt muss ich auch ehrlich sagen, das ist immer eine Abspaltung von GE, davon kenne ich jetzt auch nicht so im Detail. Zwei Aktien noch zum Schluss in dem Depot, die ich aber wirklich spannend finde, Protolabs, ja, was ja ein sehr heißer Sektor ist, ist dieses Computer-Aided Design, dass die Leute irgendwelche Produkte am PC designen, gerade auch Startups oder sowas. Und mit Protolabs kann man diese Produkte produzieren lassen. Wenn ich zum Beispiel irgendwas aus Silikon oder Metall am Computer designe, kann ich da mir irgendwie die Sachen produzieren lassen. Ähnlich wie es zum Beispiel Taiwan Semiconductor in der Chipsindustrie macht, wollen die das dort machen. Ist natürlich noch viel, viel kleiner, haben ein bisschen was auch mit 3D-Druck. Klingt sehr, sehr spannend, können natürlich dann theoretisch auch andere Leute machen, aber wenn man da mal gute Kunden hat und so der Marktführer ist, glaube ich, hat man da doch einen gewissen Vorteil. Ist auf jeden Fall eine Aktie, die bei mir jetzt auch auf der To-Do-Liste ist. Und das letzte, Alibaba, finde ich natürlich auch super. Damit deckt man eigentlich komplett China, Internet, alles ab, weil die da überall die Finger mit im Spiel haben. Zusätzlich könnte man hier zum Beispiel natürlich auch noch eine Prosus nehmen, die sehr stark in Tencent investiert ist und auch in vielen anderen Emerging Market Internet Sachen. Und es sind ja auch so zwei ähnliche Megatrends, ja, Internet und Emerging Market. Und das deckt man mit Prosus ganz gut ab. Ah, vielleicht auch noch so an zwei, drei Plattformunternehmen hier rein oder China-Werte, US-Werte aus der zweiten Reihe. Halt, weil, wenn er sagt, hier Wachstumsdepot, hier sind einige Wachstumsaktien dabei, aber auch jetzt nicht alle. Da kann man, glaube ich, noch zwei, drei mehr dazu machen, auch vielleicht von der Streuung. Also nochmal ganz kurz Fazit. Konsens-Aktiensparplan würde ich in Buy and Hold umwandeln. Bei Onvista würde ich mich auf ETFs-Sparplan konzentrieren und da irgendwie jeden Monat x Euro sparen. CapTrader, das würde ich einstellen, weil es kostet Zeit und da tritt man einfach, glaube ich, als, sag ich mal, Teilzeit-Privattrader, der nicht so erfahren ist, ein bisschen mit dem Messer zur Schießerei an, ja, weil das funktioniert mal ein, zwei Jahre gut in einem angenehmen Markt. Aber wir sehen auch hier, das kann sich ganz, ganz schnell ändern. Und dann da das emotionale Rüstzeug zu haben, ist, glaube ich, nicht so einfach. Vor allem, ich will auch, die Aktien können mal kurz 20-30% fallen, aber ich weiß, ich muss deswegen nicht verkaufen. Ich kann es aussitzen, das ist bei solchen Produkten dann oft schwieriger. Und sonst Strife Republic, vielleicht auch noch ein paar Wachstumsideen dazu machen, findest du auch nochmal auf investorsearch.net oder auf meiner Aktienideenliste. Ansonsten natürlich sich immer selber Gedanken machen und informieren. Ja, das war es also von mir, von dem Depot-Check. War ein bisschen länger. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne kommentieren, was ist eure Meinung zu dem Depot. Und wenn ihr auch mal einen Depot-Check irgendwann machen wollt, könnt ihr das mir einfach zuschicken unter info@investorsearch.net oder mich irgendwie auf LinkedIn oder so anschreiben. Kann ich mir dann darüber auch mal anschauen. Ja? Ansonsten, wenn ihr es interessant fandet, gerne den Kanal beitreten und vor allem noch vielleicht wichtiger, meine wöchentlichen Newsletter. Da gebe ich immer so Updates auch zu den Aktien. Ist kostenlos und ihr kriegt auch immer die Videos zugeschickt. Die am besten natürlich auch beitreten. Ist auch im Video verlinkt oder auf investorsearch.net. Ansonsten, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.